SWR 2 Zeitgenossen.
Mehmet Taimer-Güler, Sie sind seit März dieses Jahres der erste Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung. Was ist Ihre wichtigste Aufgabe?
Nun, Sinti und Roma sind Teil unseres Landes seit Jahrhunderten. Ja, und ich glaube, es gibt keinen einzigen Lebensbereich, der nicht von Sinti und Roma positiv beeinflusst worden ist, auch wenn wir als Mehrheit das nicht sehen wollen. Ich glaube, dass die Musik, die wir kennen in Deutschland, die Musik, die wir in Europa hören, von Händel bis Liszt, ja, nicht denkbar wäre ohne Sinti und Roma. Und genauso wie es in der Musik so ist, gehe ich von aus, dass es in anderen Bereichen auch so ist, Literatur, Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber wir haben ja nicht nur eine Nicht-Anerkennung dieses Teils unserer Gesellschaft, unseres Lebens, sondern wir haben ja ganz im Gegenteil einen ungemeinen Hass gegen diese Menschen. Und zwar ein Hass, der durch weite Teile der Gesellschaft zieht. Ja? Und meine Aufgabe ist zweierlei. Ich bin Beauftragter gegen Antiziganismus. Ich möchte was gegen den Hass tun. Und für das Leben der Sinti und Roma. Ich möchte den Beitrag der Sinti und Roma in diesem Land sichtbarer machen. Aber ich möchte auch, dass wir als Gesellschaft uns die Frage stellen, ob wir wirklich so erwachsen, wirklich so zivilisiert, wirklich so entwickelt sind, wie wir so tun. Denn wenn wir das wären, ja, dann hätten wir schon vor vielen Jahren den Völkermord an den Sinti und Roma anerkannt und aufgearbeitet. Aber was wir gemacht haben ist, wir haben erst 100.000 von Menschen umgebracht und nach dem Krieg haben wir diese Menschen kriminalisiert, um den Völkermord zu rechtfertigen, weil die ja so und so waren. Mhm. Es gibt viel zu tun und ich empfinde es als großes Glück, ja, eine Community vorzufinden, die vielfältig ist, wo Energie ist, wo Ideen sind und das macht Spaß.
Es gibt ja auch einen Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung. Warum fällt das Thema Antiziganismus nicht auch in seinen Bereich? Warum gibt es dafür einen extra Beauftragten, genauso wie Antisemitismus?
Das ist eine gute Frage. Ja. Es gibt auch zweifellos Überschneidungen. Mhm. Aber Sinti und Roma sind eine nationale Minderheit in Deutschland, auch als solche anerkannt. Und das ist dann auch in der Analyse der Problemlage ein Unterschied. Der Rassismus, der sich gegen Migranten richtet, die erst seit wenigen Jahrzehnten vielleicht hier leben. Und der Rassismus, der sich gegen eine nationale Minderheit. Da sind die Umstände anders, aber auch die Herausforderung. Antiziganismus ist so gefährlich, weil er von weiten Teilen der Gesellschaft bewusst oder unbewusst akzeptiert ist, deswegen nicht als solcher erkannt wird. Ich glaube, dass das einfach vollen Körpereinsatz erfordert und nicht eine Beauftragte, die eben auch eine große Bandbreite hat an Themen, mit der sie sich befassen muss. Aber Gott sei Dank, wir haben einen ganz tollen Antisemitismusbeauftragten mit Felix Klein. Wir haben eine ganz tolle Staatsministerin für Migration, die auch für Rassismus zuständig ist. Und wir haben uns vereinbart. Wir werden eng zusammenarbeiten.
Sie sind ja dem Bundesfamilienministerium unterstellt. Die damalige Ministerin Anne Spiegel sprach bei ihrer Ernennung von jahrhundertealten, tiefsitzenden Vorurteilen in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaften gegen Sintize und Romnia und zunehmender Anfeindung und sehen sich einer wachsenden Radikalisierung in der rechtsextremen Szene ausgesetzt, sagte Frau Spiegel damals. Wie stark ist denn die Bedrohung für diese Menschen?
Also zwei Sachen. Erst einmal, ich bin nicht im Familienministerium unterstellt. Ich habe ein Büro dort und wir sind da angesiedelt, aber das Amt ist der Beauftragte der Bundesregierung. Ich koordiniere die Aktivitäten der Bundesregierung, so auch unser Haus. Und wer mich ein bisschen kennt, würde wissen, die Idee, dass ich mich irgendjemandem unterstelle, ist ziemlich abwegig. Ja? Davon abgesehen, das, was Anne Spiegel sagt, inhaltlich richtig, aber eine Korrektur. Der Hass gegen Sinti und Roma, ja, beschränkt sich eben nicht auf Rechtsextreme. Und das ist so eine Illusion, die wir überhaupt im antirassistischen Kampf haben. Die synonyme Verwendung von beispielsweise Nazi und Rassist. Richtig ist, jeder Nazi ist ein Rassist. Aber nicht jeder Rassist ist ein Nazi. Ein Thilo Sarrazin, ich habe keinen Zweifel daran, dass der Mann in rassistischen Kategorien denkt, handelt, argumentiert. Dass er Nazi ist, darauf habe ich keinen Hinweis. Aber warum ist es so wichtig? Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Themen, ja, wie Antisemitismus, Homophobie, Islamophobie eingemauert werden im Kopf und beschränkt werden auf eine kleine Gruppe von Skinheads mit Springerstiefeln. Der Rassismus, mit dem wir zu tun haben, in allen Bereichen, streckt sich durch die Gesellschaft. Beim Thema Antiziganismus erst recht. Wir haben natürlich unmittelbare Ausdrucksformen von Hasskriminalität gegen Sinti und Roma. Ja? Ich war selber als Anwalt natürlich in vielen Verfahren beteiligt. Wir haben Mord und Totschlag. Ja, das haben wir. Der Amoklauf, der sogenannte Amoklauf in München, OEZ, also Olympia-Einkaufszentrum, zuerst verniedlicht ein bisschen so als Amoklauf eines psychisch gestörten Jugendlichen, anstatt das zu anerkennen, was jeder sah, nämlich ein terroristischer Akt. Der war rassistisch, aber der war auch insbesondere antiziganistisch, wenn Sie mal auf die Opfer schauen. Gleiches Bild in Hanau. Das heißt, wir haben auf der einen Seite schwerste Straftaten gegen die Menschen, auf der anderen Seite ein erkennbares Bemühen, auch von staatlichen Institutionen, diese Gewalt als antiziganistisch einzuordnen. Weil wenn man das anerkennen würde, wir haben ein echtes Sicherheitsproblem, wir haben eine echte Gefahr für Leib und Leben von diesen Menschen, dann müssten wir uns ja möglicherweise grundsätzlich Gedanken machen über Antiziganismus. Ja, und zwar den Antiziganismus, den wir jeden Tag produzieren. Und in diesem Zusammenhang ja, ist für mich ganz, ganz wichtig, wir haben ein Antiziganismusproblem in den Institutionen, in den staatlichen Institutionen, bei Polizei und Justiz, wie in der Bildung, wie in der Sozialinstitution, Arbeitsämter und so weiter und so fort. Und dieser Befund ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir wirklich den antiziganischen Hass von Nazis bekämpfen wollen, dann müssen wir auch selber bereit sein, den zu führen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und ins Reinhorschen, dann sind wir gar nicht im Denken von vielen Nazis entfernt. Da ist eine gewisse Übereinstimmung. Ja? Und ich mache die Erfahrung immer wieder, wenn ich auf Diskussionsveranstaltungen bin und so weiter und so fort, dann sind wir alle im Saal einiger, Rassismus ist schlimm, da müssen wir was gegen tun. Antisemitismus ist schlimm, da müssen wir was gegen tun. Theoretisch, abstrakt ist immer jeder dagegen. Es sei denn, man gehört zu wirklich Skinheads und so weiter. Aber wenn es dann konkret wird, wenn man dann sagt, pass mal auf, ist das nicht Antiziganismus, fängt die Debatte an. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja eigentlich keinen einzigen Tag mehr in unserem Leben in Deutschland, wo wir nicht eine Clan-Kriminalität oder Großfamilienkriminalität präsentiert bekommen. Ja? Und diese Debatten sind nicht nur kriminologischer Unsinn, widersprechen jeder kriminologischen Forschung der letzten 60, 70 Jahre, sondern sind im Kern auch rassistisch, auch antiziganistisch rassistisch. Warum? Ich habe mal eine Überschrift gelesen in einem Polizeibericht, vom BKA. Da war die Überschrift, über 200.000 Personen sind Familienangehörige von Clan-Familien. Bindestrich, aber nicht alle sind kriminell. Wahrheit ist, nur eine Minderheit ist kriminell. Aber warum werden dann alle 200.000 mitgezählt? Weil dahinter immer noch die Idee ist, dass Kriminalität genetisch bedingt ist. Ja? Also machen wir im Falle von Sinti und Roma, entwickeln wir Konzepte wie Großfamilie, wie Clan. Es gibt natürlich kriminelle Sinti und Roma. Ja, aber der Grund der Kriminalität ist nicht ihre ethnische Zugehörigkeit, sondern der Grund ist genau da zu finden, wie bei allen anderen auch.
Aber es gibt auch Clan-Kriminalität. Gibt es das gar nicht? Meinen Sie, das ist wirklich eine falsche Analyse?
Ich glaube, dass es keine Clans gibt in Deutschland.
Ach so.
Also ich habe im Strafrecht mal ein paar Mal nachgeguckt, im StGB, da finde ich das Wort nicht. Wir haben Vorschriften gegen organisierte Kriminalität. Organisierte Kriminalität haben wir. Was ich sage ist, Sie können nicht Kriminalität definieren über einen Familienverband. Und das wird hier gemacht. Und das ist nicht nur ein Echo, es ist mehr als ein Echo der nationalsozialistischen Behandlung in der Kriminalitätsbekämpfung. Dass Kriminalität irgendwie zusammenhängt mit Genen oder, wie man heute eher sagen würde, mit der Kultur. Aber es ist die gleiche Debatte. So, und ich merke auch bei Ihnen jetzt gerade so innerlich ein bisschen Unwohlsein, Widerspruch. Richtig, widersprechen Sie mir, lassen Sie uns darüber diskutieren. Aber niemand kann sagen, dass das vollkommen aus der hohlen Hand geholt worden ist, was ich gerade sage. Nochmal, abstrakt ist jeder gegen Rassismus. Aber wenn man dann einen TV-Journalisten adressiert oder einen Staatsanwalt oder sonst jemanden beim Thema Clan-Kriminalität und ihn fragt, warum ist dieser Teil der organisierten Kriminalität grundsätzlich anders zu behandeln als die organisierte Kriminalität von ethnischen Deutschen, Biodeutschen? Und da kommen wir dann in Diskussion, wo ich dann am Ende feststelle, naja, also, wir können uns wahrscheinlich darauf verständigen, abstrakt sind wir alle ganz doll gegen Rassismus. Aber wenn es darauf ankommt, neigen wir sehr, sehr schnell dazu, alten Bildern nachzulaufen. Und dass wir das heute tun, gerade mit Sinti und Roma, ja, liegt daran, dass wir erst ab 33 Menschen marginalisiert, dann entrechtet, dann umgebracht haben und anschließend nach 45 den Tätern erlaubt haben, das Narrativ in die Welt zu setzen. Nein, die waren nicht aus rassischen Gründen in den Lagern, sondern die waren in den Lagern aus kriminalitätspräventiven Gründen. Selbst Säuglinge, die dann in Auschwitz vergast waren, waren aus kriminalitätspräventiven Gründen dort. Die Täter durften das Narrativ übernehmen und das hat Folgen. Ja? Leute, die in den damaligen Z-Wort-Zentralen als Polizeibeamte tätig waren bis 45, haben nach 45 Karrieren gemacht, haben Bücher geschrieben, haben Abteilungen geleitet und haben dieses Bild vom kriminellen Z perpetuiert. So, und wir landen damit dann am Ende bei Clan-Community und ganzen Mist. Ja? Da sehe ich eine Verbindung. Und ich bin bei dieser Stelle an sich ganz, ganz froh, dass ich jedenfalls die kriminologische Wissenschaft hinter mir habe. Ja? Jeder sagt, Clan-Kriminalität ist ein echter Wahlkampfschlager für manche Parteien, ist ein Katalysator für Gesetzesverschärfung, weil jeder weiß, der sich immer mit Kriminalitätspsychologie befasst hat, dass die Menschen ängstlicher reagieren, wenn sie die Gefahr als fremd wahrnehmen. Und dann lassen sie es auch durch, dass man eben schärfere Gesetze hat. Und dadurch haben wir jetzt heute plötzlich die Möglichkeit, Telefonüberwachungsmaßnahmen bei dem Verdacht von organisierter Wohnungseinbruchskriminalität zu beantragen. Das muss man mal vorstellen. Die Wohnung ist heilig. Unantastbar eigentlich. Ja, wir haben ein Grundgesetz. Und jetzt beim Verdacht von Wohnungseinbrüchen können Telefone abgehört werden. Und da frage ich mich, wo ist eigentlich das die Freiheit verteidigende Elite in Deutschland? Ja, oder waren die nicht Elite? Jedenfalls die Leute, denen die Freiheit am Herzen liegt. Also Sie sehen, das ist ein weites Feld.
Ihre Berufung sei ein klares Signal, hat die damalige Familienministerin Spiegel weitergesagt, dass wir der Diskriminierung, Ausgrenzung und Anfeindung von Sinti und Roma nicht tatenlos zusehen. Ein Signal. Für wen?
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Mhm. Also meine Berufung, da kann man ein paar Worte zu sagen. Also erstmal, warum 2022? Also, und dann in der Frage, der Folgefrage, was geht damit einher? Haben wir jetzt eine Position geschaffen, wo wir darauf vertrauen können, dass die so positioniert ist, die Veränderungsprozesse voranzutreiben, die wir politisch formuliert haben als Ziel? Welche Kompetenzen hat der? Wie groß ist sein Budget? Welche Mitarbeiter? All das spielt ja eine große Rolle. Ich sage das deswegen, ich bin kein Grüßonkel. Ich will Sachen bewegen, ich will Dinge verändern. Und ich will mich nicht verarschen lassen von niemandem. Ja? Und ich würde mich verarscht fühlen, wenn ich eine Position bekommen würde, ohne die entsprechenden Ressourcen dahinter.
Haben Sie die Ressourcen? Wünschen Sie sich, sagen wir es so rum?
Die Frage, was wünschen Sie sich, dürfen Sie in Berlin nicht fragen. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen alle einen Haufen Geld, einen Haufen Mitarbeiter und die Sachen morgen umgesetzt haben. Nein. Also ich glaube, dass in dem jetzigen Zustand, im Embryonzustand, das nicht das sein kann. Mit dem Budget also kann man keine großen Sprünge machen. Aber es ist genug, dass wir anfangen. Ja? Aber ich werde das einfordern irgendwann. Ein realistisches Umsetzungsszenario. Wann wir bestimmte Dinge umgesetzt haben wollen, wie wir das machen wollen, wie gesteuert wird. Es geht ja nicht nur darum, dass wir in Anführungsstrichen nur den Sinti und Roma was Gutes tun. Es geht um unsere eigene demokratische, politische Hygiene. Wir machen das für uns selber, für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder. Ja? Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele KZ-Verfahren begleitet als Nebenklagevertreter. Es waren überwiegend jüdische Familien. Aber ich hatte jetzt in meinem letzten Verfahren, wo das Urteil im Juni fiel, im KZ Sachsenhausen eine Sinti sah vertreten. Ja, eine ältere Dame, deren Vater im KZ totgeschlagen worden war. Und ich kenne ja diese Geschichten, wie das war, diese schrittweise Entrechtung, der schrittweise Ausschluss der Menschen aus der Gesellschaft, dann der Weg nach Auschwitz und die Vernichtung der Menschen. Diese Geschichten kannte ich natürlich aus den anderen Verfahren. Mit einem jüdischen Mandantinnen und Mandanten. In diesem Fall, ja, was mich wirklich bedrückt hat, waren die Geschichten meiner Mandantin über die Zeit nach 45. Sie, ein junges Mädchen, deren Vater umgebracht worden ist. Und dann zu erleben, dass die gleichen Polizeibeamten, ja, die den Vater weggebracht hatten, dann nach 45 weitermachten mit dem Drangsalieren, mit dem Kriminalisieren der Minderheit. Ja. Und dann gab es in dieser Zeit, nach 45, Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann heute. Ja. Nur um zwei, drei Beispiele zu nennen. Überlebende der Konzentrationslager kehren zurück an ihre Heimatorte und stellen fest, dass ihre Häuser, die Unterlagen, die den nachweisen können, dass sie Eigentümer, Besitzer sind, ihnen nicht ausgehändigt werden, die weg sind. Oder dass Unterlagen verlangt werden von Behörden, wo die genau wissen, die können die nicht beibringen, weil die nicht mehr da sind. Dass sie auf Einwohnermeldeämter gehen, beispielsweise in Köln, und deutsche Ausweispapiere beantragen, Menschen, die seit Jahrhunderten in Deutschland leben und denen da gesagt wird, sie sind ja Z, sie können gar kein Deutscher sein, sodass diese Menschen staatenlos wurden. Überlebende von Auschwitz, Überlebende von Sachsenhausen und deren Kinder und Enkel bis heute staatenlos sind. Wir haben, erwähnte vorhin, Polizeibeamte, die nach dem Krieg Karriere gemacht haben. Ja? Einer hat richtig Karriere gemacht, Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, der sagte dann in den 60er Jahren noch, ja, und wurde nicht aus dem Amt rausgeworfen mit Hogenbogen. Der sagte, naja, natürlich gab es tote Z in Auschwitz, aber ein guter Teil von denen ist ja gestorben wegen ihrer eigenen mangelnden Hygiene. Ja, diese Unverfrorenheit. Und um ein letztes Beispiel zu nennen, als dann diese jungen Überlebenden, die Halbwaisen, ja, als dann für diese Menschen kleine Renten beantragt wurden, Halbwaisenrenten und so weiter, wurden das von den Behörden verweigert. Dann gab es Gerichtsverfahren und in den Gerichtsverfahren haben dann die Richter die Polizeibeamten von damals als Zeugen in den Zeugenstand berufen. Und die haben dann im Zeugenstand gesagt, nein, nein, die waren nicht aus rassischen Gründen, wie es damals hieß, im Lager, sondern die wurden dahin verbracht aus kriminalpräventiven Gründen. So, und dann wurden die Anträge abgelehnt. Und dann frage ich mich, was soll unser Gerede über Vergangenheitsbewältigung und so? Ja, ich meine, haben wir denn eigentlich wirklich unsere Vergangenheit bewältigt, wenn wir doch anscheinend noch nicht mal unsere Gegenwart bewältigen können? Es geht darum, wer wir sind und wer wir sein wollen. Ja? Und das ist wichtig.
Gibt es da eine Chance oder ist es viel zu spät, dort in die juristische Revision zu gehen? Also sozusagen im Nachhinein nützt den Menschen, die am größten Teil längst tot sind und ihren Angehörigen wahrscheinlich herzlich wenig, oder?
Strafrechtlich ist das der Zug abgefahren. Mhm. Aber wissen Sie, wir dürfen den Völkermord auch nicht historisierend abschließend betrachten. Ja. Die Folgen sind höchst real des Völkermords und der anschließenden zweiten Verfolgung nach 1945. Die Menschen, denen Lebenschancen genommen wurden, die von der Bildung ausgeschlossen worden sind, denen man die Jobs genommen hat, denen man das Eigentum genommen hat, denen man die Pässe weggenommen hat, all die Schweinereien, die nach 1945 gelaufen sind, die wirken doch heute nach. Wenn ihre Eltern und Großeltern dem Tod entsprungen sind, knapp aus dem Lager, aber nie auf eine Schule durften, nach dem Krieg keine Entschädigung bekommen und das Eigentum verlieren, dann fehlen einfach die sozialen Voraussetzungen auch für Bildung zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist es nicht abgeschlossen, sondern wir müssen heute anfangen, ernsthaft darüber zu reden, wie können wir die Folgen, die Schäden der ersten und der zweiten Verfolgung nach 1945 wieder gut machen. Und da müssten wir über bestimmte Dinge reden. Und den Dingen, über die wir reden können und müssen, ist, wie können wir gezielt fördern? Wie können wir gezielt die Kultur bewahren? Wie viel kostet das? Und ich sag mal, egal wie viel es kostet, es wird nicht den Schmerz und den Schaden aufwiegen können, aber es kann vielleicht helfen, den jungen Sinti und Romi heute zu helfen.
Sind Sie eigentlich der Ansprechpartner der Bundesregierung gegenüber der Community oder sind Sie der Ansprechpartner der Community gegenüber der Bundesregierung? Was ist Ihr Amtsverständnis oder was glauben Sie, was andere für ein Amtsverständnis bei Ihnen sich wünschen?
Also ganz wichtig ist festzustellen, ja, ich bin nicht der Repräsentant der Community. Die Community hat ihre eigenen Repräsentantinnen und Repräsentanten, Zentralrat, Bundverband, und da sind ganz tolle Leute dabei. Meine Funktion ist eigentlich, und das ist einer der wenigen Punkte, wo meine Jobbeschreibung relativ deutlich ist, ich sehe mich als Scharnier, mhm, ja, zwischen Community und öffentlichen Stellen, vor allem auf Bundesebene, und in einer koordinierenden Art und Weise zwischen den Ministerien. Und mir ist dabei ein Grundsatz ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn ich Gespräche habe über Sachfragen in Ministerien und öffentlichen Stellen, ich will versuchen, dafür zu sorgen, dass jedes Mal jemand aus der Community dabei sitzt, die Community dabei ist. Wir müssen aufhören, in einer oft paternalistischen Art und Weise die Community zu behandeln, so zu tun, als seien das unmündige Kinder und wir wissen besser, was gut für die sind. Nein, ich sehe mich als jemand, der eben auch den Fuß zwischen die Tür steckt, wenn die Tür zugeschlagen werden soll. Ja? Und vielleicht bin ich ein bisschen naiv, ja, dass ich denke, das könntest du hinkriegen und vielleicht stelle ich in 3 Monaten fest, naja, also, das war's nicht. Hm. Ja? Aber momentan hege ich noch so eine Hoffnung und habe den Drive. Und ich sage mal ganz offen, ja, ich habe ja selber in der Politik gearbeitet in den 80er, 90er Jahren und ich kenne Politik so ein bisschen, aber ich habe das unterschätzt. Also das politische Wissen, was man hat als Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten oder als Mitglied im Bundesvorstand einer Partei, ist was anderes als die Welt der Ministerien. Und die Welt der Ministerien ist speziell. Meine Tage werden in der Regel dadurch gerettet am Ende, Treffen mit der Community. Und das macht wirklich Spaß. Das ist wirklich spannend. Und da freue ich mich und da schöpfe ich auch meine Energie, dann weitermachen zu können draus.
Ja. Herr Dammer-Güder, Sie sind ja Rechtsanwalt. Sie haben in Bonn studiert und in Harvard, 1968 in Siegen geboren.
Sie haben, glaube ich, Yale vergessen, für eine Unverschämtheit.
Ja, unverschämt, unter anderem wollte ich sagen. Also auch noch Yale dazu. Ihre Eltern kommen aus der Türkei, Sie haben also türkische Wurzeln. Was sagt denn die Community dazu, dass nicht einer der Ihren diesen Job bekommen hat? War das ein Problem?
Also folgendes, als ich angesprochen wurde, war meine erste Frage, meine erste Reaktion, sollte das nicht besser jemand aus der Community machen?
Naheliegend.
Ganz ehrlich, da spricht einiges für und es spricht ein paar Punkte dagegen. Ja? Der Felix Klein ist nicht in der Community. In der Regel ist der Beauftragte nicht selber aus dem Themenbereich. Der Vorteil wäre natürlich, keiner kann sich in das Leben von Sinti und Roma hineinversetzen, hineinfühlen, wie es ein Sinti oder ein Roma könnte. Ja? Mhm. Wir können uns alle nur dem Gefühl annähern. Ja? Wir können uns vorstellen, wie es ist. Aber wir spüren nicht diesen Schmerz. Wir spüren nicht diese Freude. Ja? Ich kann mich dem nur annähern. Aber was dafür spricht, dass es jemand macht, nicht aus der Community, und das war, glaube ich, auch so das Ausschlaggebende aus der Community, war zu sagen, also wir wollen die Mehrheitsgesellschaft nicht aus der Pflicht entlassen. Wir wollen nicht so tun, als seien die Probleme, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Sinti und Roma ein Ding, um das sich bitte Sinti und Roma selber zu kümmern haben. Da gab es natürlich auch Kritik, ja, von einigen, auch der Community. Ich bin im März verkündet worden, im Mai habe ich meinen Job angetreten, das heißt, ich hatte dann noch fast 2 Monate Zeit. Aber die Zeit habe ich genutzt, um mich genau mit diesen Menschen zu treffen. Mhm. Ja. Und ich habe immer wieder gesagt, ich brauche diese kritische Begleitung. Ich will diese Kritik. Ich will den Finger in der Wunde. Ich will, dass die Community mir sagt, pass mal auf, jetzt verwandelst du dich langsam in einen dieser Weichzeichner und Bullshit-Redner, die um die Sachen herumreden. Wir haben dich ja unterstützt am Anfang, vor allem, weil wir wussten, dass du als Anwalt eben auch kein Feind von klaren Worten warst. Ganz im Gegenteil. Und das will ich beibehalten. Mhm. Aber dass gesagt wird, soll das nicht jemand aus der Community machen, da habe ich mehr als großes Verständnis für. Klar.
Sie sind SWR2 Zeitgenossen mit Mehmet Daimargüler, der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung. Es gibt Berichte, es gibt nationale und europäische Strategien gegen Antiziganismus. Es soll eine Bund-Länder-Kommission geben. Was können solche Strategien und solche Organisationen real leisten? Oder andersrum gefragt, was sind denn die wichtigsten Probleme, die angepackt werden müssen jetzt?
Ich mache das mal stichwortartig. Ja? Einmal, wir müssen einen tiefen Blick in den Spiegel werfen. Haben wir wirklich das Nazi-Unrecht 33/45 umfassend aufgearbeitet? Und haben wir wirklich mal irgendwie den Versuch unternommen, die zweite Verfolgung nach 45, zweite Verfolgung ist auch ein Begriff aus der unabhängigen Kommission Antiziganismus, haben wir das untersucht und haben wir überlegt, mit welchen Maßnahmen wir gegensteuern, damit wir die gröbsten Schäden wieder gut machen können. Ja? Und unter dieser Überschrift verbergen sich ganz, ganz viele Unterthemen. Ich glaube, wenn wir über Antiziganismus sprechen, müssen wir sprechen über den Antiziganismus auf der Straße, der ganz normale Alltagsrassismus der Menschen. Wir müssen aber vor allem auch sprechen über den Rassismus in den Behörden, auf Polizeistationen, in den Ministerien.
Woran machen Sie den manifest? Sind das Ihre Erfahrungen? Sie machen ja auch Vorträge in Polizeiakademien, wie man umgehen soll mit institutionellem Rassismus. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder Ihre Beobachtungen?
Ganz ehrlich, wenn Sie aus der Community kommen und mit der Polizei zu tun haben, haben Sie schlechte Karten in der Regel. Selbst die wohlmeinenden, gutmeinenden Polizeibeamten realisieren häufig nicht den rassistischen Stuss, den sie von sich geben oder die ihre Handlungen leiten. Ja. Wir haben es mit einem offenen Rassismus und wir haben es mit einem institutionellen Rassismus zu tun. Institutioneller Rassismus bedeutet, dass das nicht Nazis sind, die da handeln, sondern dass da ein Rahmen geschaffen worden ist mit Vorschriften, geschrieben und ungeschrieben, Sachen, die man schon immer gemacht hat, die dazu führen, dass am Ende des Tages bestimmte Gruppen regelmäßig schlechter behandelt werden als alle anderen, ohne dass das irgendjemand hinterfragen würde. Ja? Racial Profiling mag dann Stichwort sein. Ich habe in aller Regel, wenn ich Anwalt war von Sinti und Roma, und da war es häufig Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, ganz selten erlebt, dass wirklich, wirklich so ermittelt wurde und verhandelt wurde, wie es der Fall sein sollte. Es waren immer Vorbehalte und auch Rassismus im Spiel. Letztes Jahr habe ich einen 11-jährigen Jungen vertreten, der in Singen in Handschellen von der Polizei auf die Wache gebracht wurde. Und wo am Anfang ein Bild skizziert wurde von diesem 11-jährigen Jungen, der übrigens einer der klügsten Kinder ist, ist, die ich jemals kennengelernt habe. Wo ein Bild skizziert wurde von dem Z, ja, so mit Durchstechereien an wohlgesonnene Journalisten, der aggressiv ist, Polizeibeamten beleidigt hat und alles und Unverschämte, der Daimler-Güler, frei erfundene Tatsachen, wie es einer der Verteidiger sagte. Und am Ende haben wir trotzdem 4 Beamte am Haken gehabt. Ja, 2 wurden verurteilt, 2 haben Strafbefehle bekommen. Und was mich schockiert, ja, ist, dass es 1,5 Jahre her, die Schuld der beteiligten Herren und Damen aus der Polizei steht fest. Wer hat sich eigentlich bei der Familie entschuldigt? Nicht der Innenminister, nicht der Ministerpräsident, noch nicht mehr der Polizeipräsident, niemand. Und die Sache ist die, sowas passiert jeden Tag. Aber in dieser Sache hatten wir Erfolg, weil die Familie sich das nicht hat gefallen lassen. Zusammen mit dem Landesverband Sinti-Roma in Baden-Württemberg und dem Zentralrat haben die einen Anwalt angehört, der dieser Sache nachgehen konnte. Aber jeden Tag passieren Sachen, wo eben es keine Konsequenzen gibt. Wenn wir glaubhaft wirklich gegen den Rassismus auf der Straße vorgehen wollen, müssen wir über den Rassismus auf unseren eigenen Behörden gehen und in unserer eigenen Politik sprechen.
Und die Ordnungshüter sensibilisieren, wie geht das?
Naja, also ich glaube erstmal, die beste Strategie, einen Übeltäter zu sensibilisieren, ja, ist, ihn mal gelegentlich rauszuschmeißen. Wir lesen jeden Tag irgendeine Nazi-Chatgruppe, aber ganz selten lese ich mal, dass einer aus der Chatgruppe wirklich personelle Konsequenzen erlitten hätte. Was ist denn da los? Da geht doch Vertrauen verloren. Da kommen sächsische SEK-Beamte nach Berlin und tragen sich in Namenslisten ein mit Bub, Böhnhardt und Mundlos. Da frage ich mich, wie schamlos sind diese Männer? Wenn die schon kein Mitgefühl haben für die 9 migrantischen Opfer des NSU, haben die nicht einen Funken anstatt im Leib, der sie dazu verpflichtet, Mitleid mit Frau Kiesewetter, mit ihrem Kollegen Martin A., der in Heilbronn schwer verletzt wurde, wenigstens da Anstand zu zeigen. Aber lassen wir es auf Seite. Wenn Polizeibeamte sich so schon äußern, schlimm genug, aber da muss man die auch rausschmeißen. Punkt. Zweitens, was können wir machen? Ja? Wenn wir wirklich die Polizeiarbeit verändern wollen, dann müssen wir erstmal unsere Gesetze auch mal anschauen. Gesetze, die Rassismus fördern oder ermöglichen. Ja, Racial Profiling, also dass die Polizei hingeht und Leute ständig kontrolliert und überkontrolliert, ja, hat ja eine gesetzliche Grundlage. Bei Bundespolizisten bei Paragraphen 22, 23. Wir brauchen ein Menschenrechtsgesetzes-TÜV. Zweiter Schritt. Ich selber war ja, wie Sie richtig gesagt haben, Außenwaldbilder von Polizeibeamten hier an der Uni in Berlin. Ich habe Grund- und Menschenrechte gelehrt. Und die Beamtinnen und Beamten, die saßen, ja, da habe ich keine Nazis gesehen. Ja, aber manchmal so mit Law-and-Order-Haltung, ja, das ist legitim, ja. Aber ich habe vor allem ganz neugierige, diskussionsfreundliche, tolle junge Leute kennengelernt. Und ich habe viel gelernt von diesen jungen Polizeibeamtinnen und Beamten. Aber was ich auch gelernt habe, ist, die kommen in den Dienst, am Anfang der Ausbildung haben sie diese Themen wie Menschenrechte, Grundrechte. Und dann werden sie in die freie Wildnis entlassen und nie wieder mit dem Thema irgendwie konfrontiert. Wir brauchen eine durchgängige, regelmäßige Außenweiterbildung in diesen Themenbereichen, damit man auch die täglichen Erfahrungen, die man macht, einordnen kann. Ja? Polizeibeamte müssen alle 2-3 Jahre zum Schießtraining. Sie sollten auch zum Grund- und Menschenrechtstraining gehen. Wir tun wirklich nicht nur den Menschen hier im Land einen Gefallen, wir tun vor allem diesen jungen Beamtinnen und Beamten einen großen Gefallen. Also Außenweiterbildung. Ja? Mhm. Letzter Punkt bei der Einstellung. Ja? Wen stellen wir ein? Welche Polizeibeamtinnen und Beamten stellen wir ein? Diversität ist schön und gut. Ja? Und wir haben ja in Berlin, glaube ich, so um die 28-29% Migrantenanteil. Aber ich glaube, dass wir weitergehen müssen. Ja? Wir müssen bei der Nachwuchsförderung Leute ansprechen, die Ausbildungen haben, die vielleicht jetzt kontraintuitiv wirken würden. Sozialpädagogen. Ja? Solche Menschen, die eben in anderen Kategorien denken, als nur wie bekämpfe ich Kriminalität effektiv. Weil Kriminalitätsbekämpfung, Polizeiarbeit ist viel mehr als das. Ja, es ist ein zutiefst kommunikativer Akt. Und wenn es um Polizeigewalt geht zum Beispiel, ist die beste Maßnahme, direkt wirkende Maßnahme, die Erhöhung des Frauenanteils. So, und wenn ich jetzt sage, in 28-29% in Berlin und alle lehnen sich zufrieden zurück und sagen, top, wir haben das abgehakt, dann nur 2 Sachen. Erstens mal, mehr migrantischstämmige Menschen in der Polizeiarbeit ist kein Passepartout. Ne? Wir müssen die Strukturen verändern, sonst passen sich diese Menschen in den Strukturen an. Das Zweite ist, ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wir brauchen nicht nur 29% der Streifenpolizisten mit einem diversen Background, sondern ich frage mich, wie viele Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren, Abteilungsleiter, wie viele haben denn da einen diversen Background? Und wie in Berlin, im Land Berlin, Frauen, da sieht es gut aus, da hatten wir tatsächlich mal eine Frau Präsidentin, ich glaube, die ist immer noch im Amt. Aber das ist halt zu wenig. Wenn wir es ernst meinen mit der Diversität, und ich glaube, wir brauchen Diversität in allen Bereichen, dann müssen wir auch gezielt Führungspositionen mit Menschen besetzen, die eben auch einen anderen Background mitbringen. Und das müssen nicht Migranten sein, ja. Es kann ja auch die bisherige Bevölkerung, Biodeutsche, ein blödes Wort, das fällt mir kein besseres ein, aber mit einem anderen Hintergrund. Ja, ich glaube, damit würden wir uns einen großen Gefallen tun. Letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht jeden Tag das Rad neu finden. Lassen Sie uns doch mal angucken, wie es unsere Nachbarländer machen. Ja, weil zum Thema beispielsweise Aufklärung von Polizeigewalt, da sind die Skandinavier uns einen großen Schritt voraus. In Dänemark machen solche Ermittlungen eben nicht Polizisten, sondern das macht eine externe Stelle. Und am Anfang haben auch die Polizeibeamten dann in Dänemark gemault, warum werden wir von Externen untersucht, aber haben dann realisiert, dadurch wird Vertrauen geschaffen, dadurch schützt man die große Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Beamten. Ja?
Schauen wir nochmal auf Ihre persönlichen Werdegang, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund der Tätigkeit, die Sie ja jetzt ausüben, Ihre persönlichen Erfahrungen als Sohn türkischer Eltern. In Deutschland haben Sie in einem Buch zusammengeschrieben, Sie berichten von Ausgrenzung und von Aggressionen und das, obwohl Sie doch eigentlich eine Musterkarriere hingelegt haben, Abiturstudium, Harvard, Yale nicht zu vergessen, Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Keine Erfolgsgeschichte?
Wissen Sie, das sind doch alles nur Etiketten. Ja, klar habe ich den Abschluss an Harvard, aber was sagt das für mich als Menschen? Manchmal werde ich dann vorgestellt bei Podiumsdiskussionen, ja, und dann liest irgendwann jemand vor, was er auf Wikipedia oder so gelesen hat. Ich weiß nicht, was auf Wikipedia über mich steht. Ich habe mich selber vor 15 Jahren zuletzt gegoogelt. Das ist gut für das Karma übrigens. Aber ich glaube, das hilft überhaupt nicht weiter, diese Etiketten. Ich muss einfach anerkennen, in meinem ersten Buch habe ich natürlich über Ausgrenzung geschrieben, aber ich habe auch viel über Liebe gesprochen. Ja? Viel über die Menschen, die mir in meinem Leben geholfen haben. Meine Familie, meine Schwestern, Oma Philippine im Haus. Das sind Geschichten über Liebe. Ja? Und ich habe gerade aus meiner Zeit im FDP-Bundesvorstand, ich will nicht mehr bullshitten. Ich habe keine Lust mehr auf diese Geschichten, auf diese Erfolgsgeschichten und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ist es doch so, wir alle Menschen, wir kommen auf die Welt, krebsen herum. Manches gelingt uns, vieles gelingt uns nicht und dann sind wir tot. Ja, und wir bauen darum herum eine Geschichte, die unsere Identität erklärt, so dass wir mit uns selber leben können. Zu meiner Wahrheit gehört, ich habe Glück gehabt im akademischen Bereich, ich habe interessante Jobs machen können, ich habe wirklich viel auch erleben können. Aber zur Geschichte gehört auch Depression, lebenslange Depression. Ja? Das ist eine chronische Krankheit. Dazu gehört, statt zum Therapeuten zu gehen, in die Kneipe zu gehen und zu viel zu saufen. Ja? Zu meinem größten Bedauern in meinem Leben gehört, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, mit 18, 19, 20 wirklich zu überlegen, wer bist du? Warum reagierst du bestimmt so oder so? Was ist der Hintergrund? Stattdessen habe ich mich darum bemüht, möglichst eine schöne Oberfläche zu schaffen von eben die Tellerwäscher-Geschichte von der Hauptschule nach Harvard. Das ist ja auch eine schöne Geschichte irgendwie, ja? Aber das ist auch nur eine Geschichte. Ich glaube, dass wenn man ein Leben lang sich und andere anlügt, ja, dass man alles verliert. Authentizität, Beziehung, alles. Ja? Und ich bin in einer Lebensphase, wo ich versuche zu retten, was zu retten ist. Persönlich. Ja. Reden wir über Gefühle?
Ja.
Wenn ich mir überlege, was sind die durchgängigsten Gefühle, die du hast, dann ist es Reue, Scham, Trauer. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht im Grunde genommen vielen so geht. Aber ich will mich nicht mehr schämen. Und ich will mir auch nicht beschämt werden. Man muss mich auch nicht beschämen, weil ich selber genug Scham habe. Ja? Vielleicht bullshit ich in diesem Moment gerade alle, Sie, Zuhörer, alle. Kreiere ein Bild von mir, der engagierte Ex-Anwalt und so. Vielleicht ist das alles einfach eine von mir erdachte Bullshit-Geschichte, um mich selber zu rehabilitieren, um mir selber ein Ansehen zu verschaffen, nachdem ich immer gegiert habe, akzeptiert werden, anerkannt werden, ankommen. I don't know.
Aber es ist ja die Geschichte, die Sie erzählen, der vordergründigen Karriere, des Aufstiegs und gleichzeitig der persönlichen Probleme, der Brüche. Das geht sicherlich vielen Menschen so. Irgendwann haben Sie irgendwie auf Stopp gedrückt, offenbar. Gab es einen erzählbaren Break in Ihrem Leben?
Es gab Stellen, die noch heute nachwirken. Hm. Momente, die Dinge definiert haben. Ja, und ich glaube, dass der NSU-Komplex.
Sie waren Anwalt beim NSU-Prozess für die Opferfamilien.
Und zwar ab 2011. Ja. Und ich glaube, das war eine Weggabelung. Aber ich glaube auch, dass ich, als ich dieses Mandat übernahm, und es wurden ja dann mehr und mehr Mandate in dem NSU-Komplex, dass ich unterschätzt habe, wie viel emotionale Kraft es benötigen würde. Und dass ich diese emotionale Kraft irgendwann nicht mehr hatte. Ja. 2011 habe ich das Mandat angenommen, 2013 fing das Verfahren an. 2015 starb meine Mutter, ja, und dann kurz Zeit später meine jüngere Schwester, eine ältere Schwester. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich mich von all dem erholt habe. Aber ich will mal folgende Geschichte erzählen. Meine Mutter hatte die letzten Jahre in Istanbul gelebt, in Fatih, so einem kleinen Leutestadtteil. Und ich war häufig da. Und irgendwann kam ich aus dem Haus bei meiner Mutter raus und war auf dem Weg zum Bäcker. Und als ich zurückkam, kam ich an zwei alten Damen vorbei, Nachbarinnen aus der näheren Umgebung, die auf einer Bank saßen. Und ich hörte, wie die andere fragte, wer ist das denn? Und dann sagte die andere, das ist der Sohn von der Cemile. Aha, sagt die andere. Und dann sagte die andere wiederum, das ist ein guter Sohn. Und dieser Lob, der bedeutet mir was. Ich weiß es nicht.
Sie haben damals geschrieben, der Staat hat Einwanderung gefördert, aber Integration jahrzehntelang verhindert. Wir sind jetzt wieder beim Thema Migrations- oder Migrant in Deutschland zu sein oder migrantischer Abstammung zu sein. Unser System ist eine moralische Bankrotterklärung. Das klingt ganz schön heftig. Stehen Sie noch zu diesem Befund oder hat sich was geändert seitdem?
Wenn ich heute darüber nachdenke, was ich damals geschrieben oder gesagt habe.
Das war vor 10 Jahren, ne?
Vor 10 Jahren, dann denke ich, das war aber ganz schön sanft formuliert. Nein, ganz ehrlich. Ich habe das Buch geschrieben, ist im Oktober 2011 erschienen. 4 Wochen später war ich Rechtsanwalt im NSU-Verfahren. Und dann habe ich Sachen in den Akten entdeckt, die ich mir nicht vorstellen konnte. Dieser Maß an Rassismus in Behörden ging und so weiter. Und bei diesen Formulierungen wie unser Staat, unser Rechtsstaat, unser, erkenne ich auch immer wieder diesen Sohn von Einwanderern, der um jeden Preis dabei sein will, akzeptiert werden will. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Staat. Ich lebe in diesem Staat. Aber es ist nicht mein Staat. Es ist nicht unser Staat. Ich sehe mich nicht Teil von diesem Konstrukt, solange dieses Konstrukt so ist, wie es ist. Und so wie es ist, redet dieser Staat von der Gleichheit aller Bürger. Aber allen Nasagen stelle ich fest, wo gleich es wird dann doch wieder nicht. Ja? Wieso werde ich denn bei Interviews dann gefragt, wie sehen Sie als türkischstämmiger Anwalt das Problem von Rechtsradikalen bei der Polizei? Was ist das für eine Frage? Wieso ist das eine Frage, das nur ein Problem für türkischstämmige Anwälte ist? Oder überhaupt für Anwälte? Das ist doch ein Problem für uns alle. Wieso werde ich an dieser Stelle so markiert? Mit der Erwartung, dass es für mich besonders schmerzhaft ist. Aber raten Sie mal was. Rechtsradikale sind ein Problem für uns alle. Wenn sie nicht gerade rechtsradikal sind. Ja? Ich lebe ja auch, das muss man auch sagen, ja, relativ komfortabel. Ja? Ich kann Deutsch, ich kümmere mich mit Jura ein bisschen aus. Ich habe Sozialstaat und so weiter und so fort, ja. Aber dem gleichen Maße, wie wir das Postulat haben von Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, pfeifen wir doch jeden Tag auf die Unantastbarkeit. Wie geht es den Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben als ich? Frauen mit Kopftuch, wie geht es Geflüchteten, ja? Wie geht es Obdachlosen, wie geht es Menschen, die sich nicht wehren können? Ja? Und wenn ich sage, dieses Unser würde ich nicht mehr verwenden, ja? Dann mache ich es nicht mehr mit Blick auf meine eigene Person, sondern vor allem, weil ich einfach sehe, dieser Staat will vielleicht inklusiv sein, er ist aber nicht inklusiv. Er ist extrem exklusiv. Ja? Und ja, wenn Sie mich fragen, ja, würden Sie das heute nochmal schreiben? Nein, ich würde es härter formulieren. Und natürlich entgeht mir nicht die gewisse Ironie, dass ein Beauftragter der Bundesregierung sich nicht unbedingt als Teil des Staates sieht. Aber vielleicht muss man es anders formulieren. Ja? Ich sehe mich als Teil dieses Landes. Ja, und ihr lieben Nazis links und rechts, ärgert euch drüber, dass ich hier bin, aber ihr könnt nichts daran ändern, das ist meine Heimat. Ja? Aber der Staat als solcher, ja, der Staat als solcher steht in der Pflicht, ja, weil dieser Staat über Jahre und Jahrzehnte hinweg viele Menschen einfach verraten hat, ja, einfach verraten hat und da von Gleichberechtigung gesprochen hat, aber gleichzeitig alles getan hat, dass ihm nicht gleichberechtigt zuging. Und solange nicht wenigstens gesagt wird, pass mal auf, ja, da ist was dran, lass uns mal diskutieren, wer wir sind, wer wir sein wollen. Ja, solange das nicht der Fall ist, sage ich doch lieber, ja, Staat, nicht unbedingt meiner, der Staat.
Okay. Jetzt sind Sie aber in Staatsaufgaben und als Antiziganismusbeauftragter haben Sie eine neue Aufgabe, eine Aufgabe, die es vorher so nicht gab als Position. Oh. Was glauben Sie denn bewirken zu können in diesem Staat, den Sie gerade so attackiert haben, mit Ihrer Funktion, mit Ihrer neuen Funktion? Für wen können Sie da was machen?
Come on, also attackiert. Attackiert würde anders aussehen bei mir. Ich glaube, dass man realistisch bleiben muss. Ja? Bundesbeauftragte sind in aller Regel Posten, wo man sich sicher sein könnte, dass sie nichts zu melden haben. Ja, also ganz ehrlich. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber als Beauftragter kann man anstoßen, kann man koordinieren und solche Sachen. Und wenn man Glück hat, hat man hier und dort Erfolgserlebnisse. Wenn ich mir anschaue, was ansteht, was gemacht werden muss, glaube ich, dass zwei Sachen realistisch sind. Erstmal Dinge aufs Gleis setzen, in die richtige Richtung schicken und hoffen, dass es in ein, zwei Perioden umgesetzt ist. Die Wahrheitskommission zum Beispiel zur Aufarbeitung des NS-Unrechts oder aber Schaffung von Institutionen, die sicherstellen, dass Partizipation gelebt wird auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, dass wir so etwas wie einen Wohlfahrtsverband haben für Sinti und Roma. All diese Dinge, die werden wir nicht umgesetzt bekommen in den nächsten zwei, drei Jahren, aber wir können den Prozess einleiten. Und wenn wir es hier und dort schaffen, bin ich sehr glücklich. Ich habe morgen eine Strategiesitzung mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Familienministerium, wo auch mein Büro ist. Und das ist eine wirklich engagierte, gute Truppe. Und jetzt müssen wir gucken, haben wir die Kapazitäten, diese und jene Themen gleichzeitig anzustoßen oder müssen wir priorisieren und so weiter und so fort. Aber ich bin optimistisch, dass wir ein paar Themen vorantreiben können. Ja? Das andere ist, ich möchte, und das ist mein politisches Ziel, ich möchte in den nächsten Jahren, ganz ehrlich, möglichst vielen Menschen so richtig auf die Nerven gehen. Ich möchte Themen ansprechen, auf die wir keinen Bock haben. Ich möchte nicht Wohlfühldiskussionen haben. Wir müssen den Schmerz spüren. Nur wenn wir einen persönlichen und einen gesellschaftlichen Schmerz spüren, glaube ich, ist Veränderung wirklich möglich. Erst wenn wir erkennen, wir müssen an dieser Stelle mit uns arbeiten, an uns arbeiten, werden die Dinge besser. Ja? Und so weit sind wir noch nicht. Ich meine, schauen Sie, wir haben heute schwule und lesbische Ministerinnen und Minister und Bürgermeister und all die Geschichten. Und darüber vergessen wir häufig, dass wir noch in den 90er Jahren erwachsene, schwule Männer, die einvernehmlichen Sex hatten, uns bestrafen wollten. Ja? Aber irgendwann haben alle realisiert, das kann eigentlich nicht in Ordnung sein. Ja? Dass wir Menschen aufgrund ihrer eigenen Orientierung einfach Rechte vorenthalten. Da entspannt sowas wie Schmerz. Ja? Und Schmerz ist die Folge von Empathie. Und ich möchte darum werben. Ja? Ich möchte, dass wir versuchen, uns ein paar Meter in den Schuhen von Sinti und Roma zu gehen. Sehen Sie ein bisschen nach, dass ich immer wieder darauf zurückkomme. Schauen Sie, wenn ich, sagen wir mal, eine junge Sinti oder ein junger Sinti oder Rom bin hier in Deutschland, ja, dann wachse ich in einer Realität auf, in der der Mord an meinen Großeltern und Urgroßeltern oder der versuchte Mord an diesen Menschen immer nicht wirklich anerkannt wird. Ja, erst Helmut Schmidt hat zwei Nächte überhaupt vom Völkermord gesprochen und erst vor zwei Jahren hat sich der Bundespräsident entschuldigt. Erst seit 10 Jahren oder so haben wir ein Mahnmal hier in Berlin. So, aber was bedeutet das? Das Wissen, das ist nie aufgearbeitet worden. Da muss doch eine wahnsinnige Angst auslösen. Wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben, die A, den Mord an meinen Menschen nicht aufarbeiten will und B, die Platte, die heute aufgelegt wird, das Gerede über Sinti und Roma, inhaltlich oft übereinstimmt mit der Musik, die 33, vor 30 und nach 33 gespielt wurde. Die Asozialen, ja, die Arbeitsscheuen, die Kriminellen, das ist doch gleich das Soundtrack. Und daraus muss doch zwangsläufig irgendwo im Innern die Furcht bestehen, das ist nicht nur Vergangenheit möglicherweise. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man nicht ein bisschen den Versuch unternimmt, ein bisschen Empathie aufbringt, ja, zu sehen, was diese Menschen häufig Tag für Tag mitmachen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe von Sinti, die nicht als solche zu erkennen sind. Wo die Menschen zusehen, dass dieser Teil ihrer Identität nicht bekannt wird, weil sie zu Recht befürchten müssen, dann zur Zielscheibe von Hass und Ausgrenzung zu werden. Und stellen Sie sich das mal vor. Sie sind ein Kind, gehen zur Schule und ihre Eltern müssen ihnen einschärfen, nicht in der Schule darüber zu sprechen, dass sie zu Hause vielleicht andere Feste haben, andere Tradition, andere Sprache, falls da Romanesk gesprochen wird. Und wie zerstörerisch das sein muss, einen so wichtigen Teil des eigenen Ichs verbergen zu müssen. Ja? Und als Deutsch-Türke hier aufzuwachsen, dieses Leben ist nichts für Feiglinge. Ja, Deutsch-Türke sein ist nichts für Feiglinge. Aber das Maß an Ausgrenzung und Hass, was Sinti und Roma zum Teil tagtäglich durchleben müssen, ja? Das ist eine andere Kategorie, eine andere Intensität als das, was ich erlebt habe. Verglichen dazu ist mein Leben wahr und ist doch Zucker.
Herr Damer-Güler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.